Hallo, Petra Terhofen.
Hallo, hier ist Holger. Ich rufe an wegen der RAF. Sie sind Professorin für europäische Kultur und Zeitgeschichte an der Uni Göttingen. Und letzte Woche Montag, also Ende Februar 2024, ist Daniela Klette festgenommen worden. Die wird gerechnet zur dritten Generation der Rote Armee-Fraktion. Für die Jüngeren unter uns, das ist eine linksextremistische Gruppe, die ab den 1970er Jahren die alte Bundesrepublik terrorisiert hatte. 35 Jahre hat man nach Klette und zwei weiteren mutmaßlichen Ex-RAF-Terroristen gefahndet. Die beiden anderen sind noch unterwegs. Und zu genau sowas forschen sie, nämlich zu politischer Gewalt und Terrorismus. Bevor wir über Klette reden und die Medien drum, wie beforscht man sowas?
Ja, ich meine, ne, wie wir HistorikerInnen das so machen, wir lesen Quellen, dann entwickeln wir eine Fragestellung. Wir informieren uns über das, was schon geschrieben worden ist über die Gruppe und dann, ja, graben wir in Archiven, graben Schriftstücke aus, lesen aber selbstverständlich auch ganz viel Zeitung und darum soll es ja heute auch schwerpunktmäßig gehen.
Die Fragestellungen, die Sie formulieren, sind die ausformuliert? Sind alle Fragen, die HistorikerInnen sich zur RAF stellen können, gefragt worden oder gibt es noch weiße Stellen?
Ja, das finde ich eine sehr, sehr spannende Frage. Also generell muss man ja sagen, dass sich Fragestellungen aus dem Heute ergeben. Und entsprechend sind die natürlich auch immer im Fluss. Also eine Frage, die mich tatsächlich in den letzten Jahren umgetrieben hat und die der wirklich neue Frage in der Terrorismusforschung insgesamt ist, das ist die Frage nach den Opfern. Also es gibt halt gerade im Falle der RAF ein enormes Aufmerksamkeitsgefälle zugunsten der Täter und zu den Schicksalen der Opfer, zum gesellschaftlichen Umgang mit den Opfern, überhaupt zur Perspektive der Opfer, ist halt lange wirklich sozusagen gar nicht geforscht worden. Das hat sich aber inzwischen verlagert, weil eben inzwischen auch mehr die Folgen und die Konsequenzen eines terroristischen Anschlags für die Gesellschaften und eben auch für die Betroffenen in den Fokus gerückt sind. Und entsprechend, ja, haben wir HistorikerInnen dann schon auch unser Interesse neu fokussiert, letztlich auch in Reaktion auf diesen gesamtgesellschaftlichen Trend, würde ich meinen. Aber ich denke, dass das insgesamt eine positive Entwicklung ist, dass wir sensibler geworden sind für die Folgen von Gewalt, für die Betroffenen und dass wir eben auch sensibler geworden sind, was die Gefahr einer Heroisierung von Tätern und TäterInnen angeht und eben auch die Gefahren einer Mythisierung der Täter und TäterInnen. Aber solche Fragen entwickeln sich. Also solche Fragen entstehen immer wieder neu. Und wenn man neue Quellen findet, auch wenn neue Quellenbestände zugänglich gemacht werden, dann gibt es natürlich wieder ja, neue Antworten auf neue Fragen. Das ist letztlich so ein dialektischer Prozess, so würde ich es formulieren.
Macht das eigentlich einen Unterschied, über die RAF oder beispielsweise über den NSU, den nationalsozialistischen Untergrund, zu arbeiten?
Es ist insofern leichter, weil wir über einen Zeitraum sprechen, der schon länger zurückliegt, was eben auch bedeutet, dass schon mehr Quellen zugänglich sind. Das ist für uns ja das Wichtigste, ne? Wir haben uns ja am Vetorecht der Quellen zu orientieren. Also sprich, wir dürfen uns unsere Thesen und unsere Interpretationen nicht aus den Fingern saugen, sondern wir müssen sie belegen mit Quellen. Und da gibt es natürlich aus den 70er Jahren deutlich mehr als aus der Zeit, als der NSU-Archiv aktiv war. Und gerade die Terrorismusforschung ist natürlich insofern heikel, als dass der Staat ja einerseits der indirekt Angegriffene eigentlich ist, andererseits aber natürlich auch im Zuge der ja, verunglückten Terrorismusprävention ein Interesse daran hat, dass bestimmte Dinge eben nicht unbedingt offenbar werden. Und das ist beim NSU ja glasklar. Also das ist ja dann auch öffentlich skandalisiert worden, dass eben bestimmte Dokumente, bestimmte Akten auf unabsehbare Zeit weggesperrt werden. Und wie wir wissen, hat ja der Verfassungsschutz auch unmittelbar nach Bekanntwerden der Gruppe eben schon eine ganze Menge an Schriftgut vernichtet. Also von daher, das ist natürlich für HistorikerInnen eine Katastrophe. Aber selbstverständlich gibt es schon Möglichkeiten, solches Verschwindenlassen von Quellen auch zu kompensieren, indem man guckt, gibt es vielleicht Parallelüberlieferungen. Die Medien sind natürlich auch wichtige Quellen für uns. Natürlich auch das, was gute Investigativjournalisten machen, das ist alles Material für uns. Und selbstverständlich kann man auch mit Zeitzeugeninterviews arbeiten, ne? Wenn man über Vorgänge spricht, die wirklich in die jüngere Zeitgeschichte fallen. Da muss man natürlich immer wissen, okay, Zeitzeugen haben eine bestimmte Perspektive auf die Dinge und die muss man eben auch entsprechend kenntlich machen und auch berücksichtigen bei der eigenen Interpretation. Aber ich würde nie diesem bösen Diktum zustimmen, dass der Zeitzeuge eigentlich der natürliche Feind des Historikers ist. Das gibt es ja auch, diese Kollegen.
Es ist einfacher, sagen Sie, über die RAF zu arbeiten, weil es so lange zurückliegt, weil auch viel mehr Quellen zugänglich sind. Was mich wundert ist, wann immer es um die dritte Generation der RAF geht, heißt es, dass man eigentlich kaum was über die weiß. Woran liegt das? Das ist doch jetzt auch schon 30 Jahre her.
Ja, es kommt natürlich auch immer darauf an, für welchen Aspekt dieser Geschichte man sich eigentlich interessiert. Also wir sind ja keine Fahnder, wir sind keine Kriminalisten. Also es geht uns jetzt weniger um die Aufdeckung der Wahrheit in diesem kriminologischen Sinn, sondern es geht uns eher um die Einordnung dieses Phänomens in einen bestimmten historischen Kontext. Und auch das ist für die 70er Jahre einfacher, weil wir über diesen Kontext eben einfach schon sehr, sehr viel wissen. Dazu muss man zunächst mal sagen, dass diese sogenannte dritte Generation tatsächlich deutlich professioneller gearbeitet hat als ihre Vorgänger. Ich würde auch nicht so weit gehen, dass wir gar nichts wissen. Also wenn Sie in die Gesamtdarstellungen reinschauen, also beispielsweise von Butz-Peters oder auch das Büchlein meiner Wenigkeit, also es gibt schon Kapitel zu dieser dritten Generation, aber das öffentliche Interesse ist ganz klar auf die, ja letztlich auf die 70er Jahre fokussiert. Von daher ist auch nicht alles, was man im Prinzip weiß, schon so allgemein gut geworden. Ne? Die dritte Generation hatte ja auch nicht diese prominenten Mitglieder in ihren Reihen, die eben die Aufmerksamkeit auch getriggert haben, wie Ulrike Meinhof, wie Horst Mahler, wie Andreas Badergut und Enstein. Also diese Namen können wir ja alle runterbeten und nicht nur wir als ExpertInnen, sondern auch jeder historisch interessierte Laie. Und diesen Glamour hatte die dritte Generation eben nicht. Ne? Die ganze Affäre um Wolfgang Grams hat ja relativ viel Aufsehen erregt. Dazu gibt es sozusagen auch schon Literatur. Es gibt ein bisschen was zu der Eva Hogefeld. Das waren dann eher auch Psychologen, die sich da beschäftigt haben. Also wir HistorikerInnen sind ja eh immer so ein bisschen hinterher mit unseren Forschungen. Ne? Also da sind Journalisten, Politologen meistens schneller. Aber wir bilden uns schon ein, dass wir deren Interpretationen dann eben doch differenzieren können, häufig auch korrigieren können, weil wir halt nochmal einen anderen Standpunkt einnehmen können. Ne? Also eben auch aus der größeren zeitlichen Distanz.
Jetzt sind wir weit abgeschweift. Eigentlich wollten wir über Daniela Klette reden. 3 Jahrzehnte Fahndung. Davon scheint Klette 2 Jahrzehnte einfach offen in Kreuzberg in Berlin rumgesprungen zu sein. Hätten Sie damit gerechnet?
Nein, das war für uns alle natürlich jetzt eine riesige Überraschung. Und da finde ich auch, dass sich die Ermittler unangenehme Fragen gefallen lassen müssen.
Wieso, den Medien entnehme ich, dass das ein Fahndungserfolg gewesen sei? War das keiner?
Ja, also das fand ich schon auch irgendwie interessant. Ich habe mir die Pressekonferenz angeschaut, das RKH Niedersachsen, die Innenministerin, haben da ja gesprochen. Also ne, da war ja wirklich von einem Meilenstein in der Geschichte der Bundesrepublik irgendwie die Rede und von einem Meisterstück. Also man hatte das Gefühl, dass da jetzt Osama Bin Laden festgenommen worden. Also ne, mindestens. Ja, also ich ziehe es jetzt ein bisschen ins Lächerliche. Es ist natürlich nicht lächerlich. Ne? Natürlich sind diese Leute, die haben sich schwerer Verbrechen schuldig gemacht. Das ist ja überhaupt keine Frage. Aber warum die wirklich so lange unerkannt bei uns gelebt haben. Das ist schon irgendwie ein großes Mysterium. Und angeblich war es ja auch am Ende ein Podcaster aus der ARD, der schon früher als die Fahnder, als die professionellen Fahnder, der Daniela Kletter auf die Spur gekommen ist. Das ist schon einigermaßen abstrus. Ja.
Diese ganze Berichterstattung, ja, es ist eine ernste Sache, aber das kommt alles irgendwie so, ja, so boulevardesk daher. Die findet Brasilien toll, die geht zum Pilates, RAF-Rentnerin genannt. Halten Sie so ganz grundsätzlich das Verhalten der Medien in dieser Sache überhaupt für angemessen?
Also ich finde, man springt ein Stück weit zu leicht über das Stöckchen, was die Fahnder und die Staatsanwaltschaften den Medien jetzt hinhalten. Also im Sinne von Meilenstein in der Geschichte der Bundesrepublik, Meisterstück der Fahndung. Entsprechend glauben die Medien eben jetzt auch jeden tatsächlichen oder vermeintlichen Fahndungserfolg eben auch ja, abbilden zu müssen, da eine Push-Nachricht aufs Handy zu schicken. Also das halte ich alles für einigermaßen absurd und auch ehrlich gesagt überzogen, wenn man jetzt an die Aufmerksamkeitsökonomie insgesamt denkt. Also ich würde meinen, es gibt tatsächlich ja schlimmere Probleme im Augenblick, ne? Und letztlich übersteigert man ja auch die Bedeutung dieser Personen auf diese Art und Weise. Ich meine, ich habe ja eben schon über die Täterfixierung gesprochen. Ne? Also ich habe ein bisschen das Gefühl, dass dieses Narrativ, was wir aus den 70ern schon kennen, irgendwie weitergeschrieben wird, weil diese Gruppe weiter mit einer unglaublichen Bedeutung aufgeladen wird. Ne? Andererseits, ja, ich meine, wenn wir Glück haben, wird der Mythos auch ein Stück weit dekonstruiert, wird der Mythos auch ein Stück weit entzaubert, weil die Dinge, die Sie eben jetzt genannt haben, Capoeira-Kurs, Facebook-Account, also vielleicht trägt das ja auch ein Stück weit dazu bei, die Gruppe ja zu entmystifizieren, ne? Weil das hat ja doch eher wenig so mit dieser Bonnie und Clyde-Romantik zu tun. Und das hat auch wenig mit diesem Märtyrer Opfer des Staates narrativ zu tun, was wir gerade aus der Linken ja auch kennen. Ne? Ich muss ja zugeben, dass ich damals dieses Titelbild in der Taz, ich glaube 2015 war das drin, schon irgendwie ziemlich witzig fand. Die hatten ja dieses RAF-Logo auf der ersten Seite mit dem RAF-Stern, aber statt der Knarre einen Krückstock. Und darüber stand, die Seniorenkriminalität ist ganz erheblich gestiegen. Und ich glaube, in diesem Kontext ist auch dieser Begriff des Rentnertrios oder des RAF-Rentnertrios entstanden. Das würde ich jedenfalls vermuten. Ich fand es eigentlich ganz gut, weil diese Gruppe eben einfach ne, nicht mehr so überhöht wird, sondern sozusagen runtergebrochen wird, satirisch runtergebrochen wird. Gleichzeitig besteht natürlich auch immer die Gefahr, dass man die Taten trivialisiert und banalisiert. Ne? Auch diese Raubüberfälle, also auch diese Beschaffungskriminalität der dritten Generation, war ja wirklich sehr brutal. Die sind ja tatsächlich mit Maschinengewehren und Panzerfäusten losgegangen, haben Geldtransporter beschossen und so weiter. Für die Personen, die da involviert waren als Betroffene, war das natürlich sagen alles andere als witzig. Ne? Nur es hatte eben auch nichts mehr mit dieser politischen Gruppe RAF zu tun. Ne? Das war letztlich eine gewöhnliche Kriminalität, die da stattgefunden hat.
Aber so wird's medial nicht behandelt, was da gerade passiert. Also es ist nicht eine gewöhnliche Verbrecherin, nach der ja gefahndet wurde. Es ist ja nicht nach einer Terroristin gefahndet worden, sondern nach einer gewöhnlichen Verbrecherin.
Naja, schon auch. Also es ist ja interessant. Also es wird ja einerseits vom Generalbundesanwalt nach der Terroristin gefahndet und andererseits vom LKA Niedersachsen nach der Person, die oder nach den Personen, die Raubüberfälle verübt haben. Und wenn es schlecht läuft, für die Daniela Klette wird es ja tatsächlich auch zwei Prozesse geben. Einen wegen ihrer, nicht wegen ihrer Mitgliedschaft in der RAF, weil die ist verjährt, aber eben aufgrund der Tatsache, dass Haarspuren von ihr an drei Tatorten aus den frühen 90er Jahren gefunden worden sind, für die eben tatsächlich die RAF verantwortlich war. Und davon unabhängig gibt es aber eben jetzt diesen anderen Prozess für diese 6 Raubüberfälle dann auch gegen sie. Also das ist neulich in der Süddeutschen sehr schön aufgedröselt worden. Mir ist das auch lange nicht so wirklich klar gewesen, was ihr eigentlich jetzt genau vorgeworfen wird. Aber das haben die Kollegen, ihre Kollegen, sehr, sehr gut recherchiert aus meiner Sicht.
Sie sagten eben, die RAF ist mit Bedeutung aufgeladen. Auch was wir jetzt gerade aktuell in den Medien sehen, lädt das mit einer ungeheuren Bedeutung auf, mit einer Mystifizierung. Diese Bedeutung, die der RAF, ja, es war eine Terrororganisation, ja, sie haben über 30 Menschen auf dem Gewissen, aber diese Bedeutung, die auch im Nachhinein der RAF beigemessen wird, ist die angemessen, also ist die real oder ist die ein mediales Konstrukt?
Naja, auch wir HistorikerInnen haben uns für die RAF ja deswegen interessiert, weil sie gesellschaftlich einen derart unglaublichen Hype erzeugt hat.
Aber der ist doch auch medial vermittelt gewesen.
Der ist selbstverständlich medial vermittelt gewesen. Also die Medien sind natürlich Teil dieser ganzen Geschichte. Und also RAF ist natürlich ein Produkt, das sich auch gut verkauft. Und man hat ja auch in der Vergangenheit immer wieder davon gesprochen, dass es letztlich so eine Art symbiotisches Verhältnis zwischen Terroristen und Medien gibt. Ne? Also the super entertainers of our time ist eben auch gesagt worden. Ne? Inzwischen sieht man das ein bisschen differenzierter, weil natürlich die Art der Berichterstattung natürlich sehr, sehr viel oder sehr, sehr massiv darüber auch entscheidet, ob die Botschaft, die TerroristInnen lancieren wollen, eben tatsächlich so ankommt oder nicht. Ne? Aber Terrorismus ist ja eine Kommunikationsstrategie. Ne? Also einerseits soll Angst und Schrecken produziert werden, andererseits soll aber eben auch Sympathie und Unterstützungsbereitschaft generiert werden. Und alles das funktioniert natürlich nicht ohne die Medien. Also letztlich ist es eine Provokationsstrategie. Also man will letztlich den Staat zu einer Überreaktion verleiten. Na, Terroristen sind ja eigentlich eher schwache Akteure, die überproportionale Reaktionen erzeugen wollen mit ihren Aktionen.
Und das ist ja zweifellos aufgegangen bei der RAF.
Das ist zweifellos aufgegangen, ja, das würde ich auch so sehen.
Ist das im Laufe der Jahre besser geworden? Also weil das Einfachste wäre ja, wenn die Medien sagen würden, wir lassen uns von eurer Provokationsstrategie überhaupt nicht beeindrucken, sondern wir melden einfach nur, da ist was explodiert und machen weiter mit, Fußball.
Man ist mit Bildern sehr viel vorsichtiger geworden. Ne? Bilder von Tatorten, Bilder von Opfern, auch mit Bildern von Tätern, selbstverständlich, ne? Weil man eben auch keine Nachahmungstäter animieren möchte, ne, auf die Art und Weise. Also da würde ich schon sagen, dass zumindest bei den Qualitätsmedien ein Reflexionsprozess eingesetzt hat. Ne? Ich meine, es gibt ja sowieso heutzutage einen prinzipiellen Unterschied zu den 70er Jahren. Ne? In den 70er Jahren waren die TerroristInnen ja wirklich auf die traditionellen Medien angewiesen, um ihre Botschaften zu lancieren. Während heutzutage terroristische Gruppen ihre Sachen ins Internet stellen, ne? Also ohne diesen Umweg im Grunde ihre Botschaften lancieren und auch ihre Bilder streuen. Von daher ist es natürlich auch nur ein bedingter Fortschritt, weil die medialen Rahmenbedingungen sich eben so verändert haben, dass TerroristInnen eben auch unabhängiger geworden sind, ne? Von diesen Filtern, die es ja früher auf jeden Fall gab.
Sie haben eben ein schönes Wort gesagt, Zeitzeugen. Immer wenn Medien über die RAF berichten, immer, es ist so meine persönliche Wahrnehmung natürlich, aber immer wenn ich irgendwas über die RAF in den Medien sehe, sehe ich Stefan Aust. Der hat mal ein Buch geschrieben, das Buch heißt Der Bader-Meinhof-Komplex und seitdem gilt Aust als Experte in Sachen RAF. Ist er das überhaupt? So aus Sicht der Geschichtswissenschaften?
Ja, also ich würde schon sagen, dass Stefan Aust große Verdienste hat. Er ist ein sehr guter Journalist und auch dieser Bader-Meinhof-Komplex ist ja ein gut recherchiertes Buch. Also daran kann ja überhaupt kein Zweifel bestehen. Ich finde auch gar nicht unbedingt, dass dieses Buch jetzt irgendwie eine wahnsinnig problematische Message transportiert. Also das Problem aus wissenschaftlicher Sicht ist eher, dass die Quellen nicht offengelegt werden. Es gibt keine Fußnoten. Entsprechend müssen wir uns im Grunde darauf verlassen, dass das, was da drin steht, sozusagen so stimmt. Beziehungsweise es wird eben auch suggeriert, dass es stimmt. Also es wird nirgendwo eine Ebene eingezogen, die irgendwie offene Fragen thematisiert oder blinde Flecken thematisiert. Und das würde ich letztlich dem Stefan Aust auch bis heute sozusagen vorwerfen, dass er im Grunde auftritt mit einer unglaublichen Hybris, dass er A als Zeitzeuge und B als Investigativjournalist eben über höhere Wahrheiten verfügt und es besser weiß als alle anderen, eben auch besser als seine WissenschaftlerInnen, ne, die beispielsweise mit Archivquellen gearbeitet haben oder in breitem Stil mit Archivquellen gearbeitet haben. Also das ist im Grunde das Ärgerliche. Aber was ich ihm vor allen Dingen übel nehme jetzt in Bezug auf die RAF, ist letztlich weniger das Buch, was er gemacht hat, sondern der Film, der entstanden ist ja aus dem Buch.
Aber den hat er ja nicht gemacht.
Nee, aber der galt natürlich schon als Verfilmung des Buchs, ne? Und was da entstanden ist, ist ja wirklich ein Actionfilm, der eben tatsächlich auf die Würde der Opfer überhaupt keine Rücksicht nimmt. Also die Familie von Jürgen Ponto hat ja tatsächlich sogar geklagt gegen den Film. Ne? Und dieser Film ist im Spiegel auf eine Art und Weise gepusht und vermarktet worden, die ich wirklich absolut unangenehm fand und auch absolut unangemessen fand. Und da ist letztlich so eine absolut selbstreferenzielle Marketingmaschine ins Werk gesetzt worden, an der der Stefan Aust eben auch einen Anteil hatte. Er war da, glaube ich, gerade nicht mehr Chefredakteur des Spiegels. Aber diese Marketingmaschine, die damals auch bei dem Film Der Untergang schon ganz gut funktioniert hatte, die wurde da eben auch wieder ins Werk gesetzt. Ne? Also eben immer mit dem Duktus, wir zeigen euch, wie es wirklich war. Also ne, selbst wir HistorikerInnen sind natürlich von so einer naiven Sichtweise inzwischen Lichtjahre entfernt. Geschweige denn kann ein fiktionales Produkt zeigen, wie es wirklich war. Ne? Also das ist irgendwie einfach absurd. Und dann ist das ganze Ding ab 12 freigegeben gewesen, damit man diesen ganzen Markt der Schule wie auch noch abgreift. Die neue Auflage von Aust erschien genau zu diesem Zeitpunkt. In diesem Buch lag dann ein Flyer, der Werbung für den Film machte, der Werbung für das Buch zum Film machte, der Werbung für irgendwelche CDs machte. Das fand ich wirklich extrem unangenehm, weil da eben tatsächlich ja diese Geschichte im Grunde ja parasitär vermarktet und ausgeschlachtet wurde.
Wen ich auch immer mal wieder sehe, wenn es um Zeitzeugen geht, das ist Michael Buback.
Ja.
Dessen Vater war Generalbundesanwalt, ist von der RAF ermordet worden in den 1970er Jahren. Hm. Ist denn der ein brauchbarerer Gesprächspartner, wenn man was über die RAF lernen will? Oder ist er letztlich auch nur ein Zeitzeuge wie Stefan Aust?
Also ich würde den auf einer vollkommen anderen Ebene ansiedeln. Also Stefan Aust kannte viele der ehemaligen oder der damaligen RAF-Mitglieder, hat ja eine Zeit lang auch mit Ulrike Meinhof eben da in der Konkretredaktion gearbeitet. Und aus dieser Kenntnis bezieht er natürlich auch ein Stück weit seine Autorität. Ne, das hat sicher auch was mit dem Stellenwert des Zeitzeugen in unserer Gesellschaft zu tun. Also es wird ja auch oft gesagt, wir brauchen eigentlich keine Wissenschaftler, wenn wir Zeitzeugen haben. Die waren ja dabei und wissen Bescheid. Also ich muss halt jetzt an solche Talkrunden zur RAF denken, wo wirklich nur damals involvierte Politiker, Hinterbliebene der Opfer, wenn man Pech hat, auch ein Schauspieler sitzt, der wie mal einen RAF-Terroristen im Film verkörpert hat. Und dann wird über diese Zeit gesprochen. Ne? Und es sitzt ja niemand dabei, der etwas mehr Distanz zu den Dingen hat. Also das halte ich halt für hochproblematisch. Und selbstverständlich finde ich, dass es enorm wichtig ist, dass die Stimme der Betroffenen inzwischen gehört wird, dass wir diese Stimmen integrieren in das Gesamtbild. Das ist, glaube ich, wirklich ein großer Fortschritt. Nur muss man sich natürlich auch der Tatsache bewusst sein, dass diejenigen Betroffenen, die öffentlich sprechen, ja, letztlich für sich sprechen und natürlich nicht für alle Betroffenen sprechen können. Ich glaube, das wird manchmal verwechselt, ne? Also diese Gruppe der Betroffenen, das ist eine sehr heterogene Gruppe von Menschen. Die haben sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Die haben auch unterschiedliche politische Schlüsse aus diesen Erfahrungen gezogen. Und man sollte diese Gruppe eben nicht vorschnell sagen, homogenisieren.
Wenn die so heterogen ist, dann ist die ja überhaupt nicht in einer Fernsehsendung wirklich abbildbar, oder?
Ja, das bedeutet ja nicht, dass man sozusagen nicht einzelne Personen, die eben auch sich äußern möchten in der Öffentlichkeit, dass man die nicht hören sollte oder dass man die ausschließen sollte aus dem Diskurs. Also das wäre ja Unsinn. Und tatsächlich hat ja auch der Michael Buback auch seinerseits, ne, sich da Verdienste erworben um die Aufklärung. Also das ist ja sozusagen vollkommen klar. Wir wissen mehr über die RAF dank der Hartnäckigkeit von Michael Buback. Ne? Nur hat er natürlich wie niemand anderer die Interpretation gepachtet. Ne? So würde ich das sozusagen sehen. Also natürlich sollte man mit den Opfern sprechen. Ne? Also natürlich sollte man versuchen, die zu kontaktieren. Das ist ja vollkommen klar. Aber ne, also wichtig ist natürlich, dass die selbstbestimmt zu Wort kommen und dass es sozusagen auch keine Jagd auf diese Leute gibt. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass auch diese Berichterstattung jetzt sehr ambivalent ist. Einerseits ist natürlich auch das Beschweigen und das Vergessen dieser Taten ein Problem für viele Hinterbliebene. Also das ist, glaube ich, auch gut nachvollziehbar. Aber andererseits wird durch diese permanente Medienberichterstattung natürlich auch, ja, da passiert auch was mit den Leuten, ne? Also da werden Wunden wieder aufgerissen, da können Retraumatisierungen entstehen. Also ne, das führt eben auch dazu, dass die Leute letztlich nicht wirklich abschließen können mit diesen Dingen. Wobei das Problem wahrscheinlich eher ist, oder in diesem Fall ganz sicher eher ist, dass eben die Aufklärung bisher nur sehr rudimentär vorangekommen ist.
Heißt das, es gibt zu viel Berichterstattung?
Also im Moment finde ich das auf jeden Fall, ja. Also im Moment finde ich, also würde ich den Medien wirklich zu mehr Zurückhaltung raten.
Petra Terhoven, vielen Dank.
Ja, vielen Dank an Sie.
Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Danke für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche reden wir wieder über Medien und bis dahin gibt's über Medien zu lesen auf übermedien.de.